Sie simulieren mögliche Verläufe dieser Pandemie. Was kann denn schlimmstenfalls durch diese Weihnachtslockerungen passieren?
Was unsere Modelle zeigen, ist, dass jede Lockerung die Gefahr mit sich nimmt, die Fallzahlen wieder nach oben zu drücken. Im Moment, wie Sie gesagt haben, sehen wir, dass die jetzige November- und verlängerte Maßnahme tatsächlich nicht die Fallzahlen so tief nach unten gedrückt haben. Wir haben eher ein Plateau erreicht. Nichtsdestotrotz könnten die Weihnachtslockerungen Kontakte in Familienkreise verlegen, in Freundenkreise verlegen, wo wir ein bisschen weniger Rücksicht nehmen und damit die Kontakte womöglich zu gefährliche Kontakte werden lassen, kann man so sagen.
Wo könnten wir denn dann schlimmstenfalls im Januar von den Zahlen her stehen?
Das ist schwer zu sagen, denn unsere Vorhersagen können nicht sehr weit in die Zukunft wirklich quantitativ schauen. Wir sehen schon jetzt, dass unser geschätzte Szenarien für was die Maßnahmen wirken würden, auch nicht extrem genau sind. Wir haben tatsächlich eine stärkere Wirkung der Lockdown-Maßnahmen angenommen oder geschätzt. Deswegen sind wir vorsichtig, wenn wir in die Zukunft schauen wollen. Wir haben 2-3 Wochen Sicht vor uns und je weiter wir in die Zukunft schauen wollen, desto mehr Unsicherheit mit uns mitnehmen. Nichtsdestotrotz, der Trend kann man vielleicht schon jetzt sehen. Und wenn wir Weihnachten die Kontakte erhöhen würden und damit neue Infektionen, neue Herde in Land verteilen würden, dann würden wir vielleicht so stehen, wo wir heute sind oder noch schlimmer.
Und wie glimpflich könnten wir im günstigsten Fall nach Weihnachten davonkommen?
Unser Best-Case-Szenario ist, dass die Weihnachtskontakte sich nur verlagern. Also im Prinzip bleiben wir ungefähr bei den jetzigen Verhältnissen und die Fallzahlen nehmen nicht wieder zu. Wir sehen aber einen langsamen abfallenden oder konstanten Trend. Das kann das Ergebnis von vielen Faktoren sein. Zusammen mit den Maßnahmen hat sich auch die Teststrategie geändert. Und wir sehen in der Fallzahl tatsächlich nur die gemeldeten Fälle tatsächlich. Und das bedeutet, wir sehen die Fälle, die getestet wurden und die beim Robert-Koch-Institut gemeldet werden. Das folgt aus einer veränderten Teststrategie, das zu einem gezielter sein kann. Zum anderen allerdings auch das ganze Meldesystem im Vergleich zu der September-Oktober-Strategie ein bisschen verändern kann.
Das heißt, man stochert da auch so ein bisschen im Nebel, weil die Datengrundlagen sich geändert haben.
Ja, es ist sehr schwer auseinanderzutrennen, was getestet wird, wer getestet wird, wie breit getestet wird und wie die Maßnahmen sich auswirken. Zum Teil ist es auch schwierig, gewisse Maßnahmen würden zum Teil lokal schon vor dem November-Lockdown getroffen und dann im November landesweit. Und manche Maßnahmen haben sich auf Faktoren ausgewirkt, die vielleicht noch nicht so relevant waren. Wenn man denkt an Indoor-Sport oder an Restaurants essen zum Beispiel. Diese Ereignisse hatten im Oktober gerade vielleicht mal so angefangen. Vorher war der Sommer da und das gute Wetter. Deswegen waren mehr Outdoor-Aktivitäten. Und das sind sehr viele Faktoren zusammen, die selbst in einem abstrakten Modell, was wir stellen und simulieren, schwierig auseinanderzutrennen sind und in den Daten sowieso.
Kommen wir nochmal zurück zu den Weihnachtslockerungen. Manche sagen ja, wir riskieren dadurch auch Menschenleben. Kann man das denn mathematisch einigermaßen modellieren, wie viele zusätzliche Todesfälle es dadurch geben könnte?
Das haben wir tatsächlich in unseren Modellen. Die Todesfallzahlen folgen der gemeldeten Fallzahlen. Und die Folge mit einer gewissen Verzögerung, weil die meisten Menschen gehen durch die Krankheit durch und die Meldefälle bei der Todesart an sich eine gewisse Verzögerung. Leider steigen auch in unseren Modellen die Fallzahlen der Todesfälle, das ist leider so. Insbesondere sind die betroffene Gruppe ist wieder vermehrt im Vergleich zu dem Sommer auch die Risikogruppe, also die ältere Fälle, die natürlich auch ein höheres Risiko zum Sterben haben.
Und was raten Sie als Mathematikerin nun, was man tun müsste, um die Zahlen tatsächlich nach unten zu bringen?
Als Mathematiker hat man das Sagen relativ leicht, weil natürlich Kontaktbeschränkung ist der Weg, Kontaktreduktion ist der Weg zu niedrigen Fallzahlen und niedrigen Infektionen im Lande. Je weniger Kontakte wir haben, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Infizierten treffen und desto weniger die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns selber infizieren bzw. die Krankheit weiter ausbreiten. Covid hat diese blöde Eigenschaft, dass sehr früh, kann man sagen, als ansteckend ist, beziehungsweise ansteckend in einer Phase, wo man noch asymptomatisch ist und das in manchen Fällen auch komplett symptomfrei oder unspezifisch verlaufen kann. Das heißt, man ist ansteckend auch in einer Situation, wo man es nicht weiß oder wo man nicht denkt, dass man ansteckend ist. Und Kontakte reduzieren führt dazu auch die relevante Kontakte zu reduzieren. Natürlich, wenn wir uns nur unter gesunde Personen bewegen und überhaupt keine Infektiöse dabei haben, dann sind auch die Kontakte komplett gefahrfrei. Allerdings ist eben diese Ungewiss von eigenen Zustand. Man kann selber infiziert sein und ansteckend sein und man kann selber nicht immun sein. Und die meisten Menschen wissen nicht davon. Und diese Kontakte muss man reduzieren. Und dadurch, weil es eben so schwierig ist, zu identifizieren, welche Kontakte gefährlich sind, dann ist das Einfachste, alle Kontakte möglichst zu reduzieren.